willkommen zu Im Gespräch am Freitagabend und ja auch am 1. Januar. Heute spreche ich mit Joachim Lux, dem Intendanten des Thalia Theaters in Hamburg, der zurzeit gerade in Australien weilt. Denn das als Musiktheater inszenierte Dramenfragment Wojciech von Georg Büchner ist das Highlight des diesjährigen Sydney Festivals und eröffnet die Events in diesem Sommer am 7. Januar.
Er ist ein guter Mensch, aber er hat keine Moral. Moral! Moral! Moral, Wojciech! Moral!
In Georg Büchners Stück geht es um den Druck der Armut, der für die Hauptfigur, den armen Soldaten Wojciech, zu folgenreichen Entscheidungen führt. Es geht um Ausbeutung, um Liebe, um Eifersucht, um Wahnsinn und schließlich Mord. Bei seinem frühen Tod im Februar 1837 blieb das Werk des 23-jährigen Büchners als Fragment zurück und gehört heute zu den meistgespielten und einflussreichsten Dramen der deutschen Literatur, das zahlreiche Künstler zu eigenen Werken inspirierte. Die Inszenierung des Thalia-Theaters beruht auf der Grundidee des Regisseurs Robert Wilson, der das sozialkritische Drama mit der Musik von Tom Waits verbunden hat und es in Zusammenarbeit mit ihm und der Musikerin Kathleen Brennan so neu konzipierte. Diesen Ansatz nahm sich die Regisseurin Jette Steckel für die Inszenierung des Thalia-Theaters zum Ausgangspunkt, machte sich das Stück aber in einem ganz eigenen Stil zu eigen. Die Musik von Tom Waits gibt's in Sydney allerdings auch zu hören, denn eine Band ist Teil der Aufführung. Eines der offensichtlichsten Aspekte dieser neuen Inszenierung von Jette Steckel jedoch ist das symbolträchtige Bühnenbild. Die Schauspieler müssen während der gesamten Aufführung auf und an einem riesigen Stahlgerüst arbeiten, was man, wie der Intendant sagt, auch als Spinnennetz sehen könnte, in dem der Mensch gefangen ist. Zunächst spreche ich also mit Joachim Lux, einem der wichtigsten Theaterkoryphäen Deutschlands, über das Gastspiel, welches hier in Sydney das Sydney Festival eröffnen wird.
Es ist gut, Marie. Marie.
Franz.
I fell into the ocean when you became my wife.
Ich bin doch ein schlechter Mensch. Geht doch alles zum Teufel!
Joachim Lux, Sie sind hier in Sydney mit dem Thalia Theater, einer Inszenierung von Wojciech, und eröffnen das Sydney Festival. Wie fühlen Sie sich dabei?
Ja, das ist natürlich sehr schön. Das ist eine große Ehre für uns, dass wir in Australien spielen, weil es ist natürlich wirklich von Europa gesehen am anderen Ende der Welt. Ich empfange hier täglich E-Mails, wo drin steht, now you are down under. Ja, okay, it's down under from Europe, but not from the point of view of here. Wir sind froh, hier zu sein und genießen das Wetter und die wunderbare Stadt.
Sie sind ja viel unterwegs mit dem Thalia Theater. Sind Sie zum ersten Mal in Australien?
Ja, wir sind zum ersten Mal in Australien. Wir gastieren ansonsten, man kann sagen, fast auf der ganzen Welt, also mit Ausnahme von Afrika, ob das im Nahen Osten ist, ob das in Russland ist, in ganz Europa, in China, in Nordamerika, in Mittelamerika. Also wir sind viel international unterwegs. Das ist sehr gut für die Künstler, weil es hilft nichts mehr beim Machen von Kunst, als wenn man den Blick von außen, von anderen Völkern und Kulturen mit in seine Arbeit aufnehmen kann.
Es gibt ja in jedem Land andere Erwartungen, nehme ich an, von Theater und auch von gewissen Stücken. Der Wojciech ist ein typisch deutsches Stück. Haben Sie das in Betracht gezogen, als Sie diese Inszenierung für Australien vorbereiteten?
Nein, wir haben ja nicht selber entschieden, dass wir mit Wojciech kommen, sondern das war ja eine Entscheidung der Leitung des Sydney Festivals. Es gibt allerdings natürlich Erfahrungen. Also ich hätte gewarnt, wenn es ein Stück oder eine Aufführung wäre, von der ich glaube, dass die in einem anderen Land, anderen Kulturkreis nicht funktioniert. Aber man ist auch nie vor Überraschungen gefeit. Ich war schon mal mit einem anderen Theater, mit einer ganz anderen Wojciech-Aufführung in Kolumbien beispielsweise. Wir waren auch mit dieser Aufführung in Kolumbien. beim Festival in Bogota und dort ist gerade Wojciech unfassbar unglaublich gut angekommen, was wir nie uns hätten vorstellen können. Und der Grund ist ganz einfach, also aus der Sicht von Kolumbien, weil es die Geschichte eines armen, ausgebeuteten Soldaten ist. Das sind Aspekte, die wir in Europa gar nicht in Betracht gezogen hätten hinsichtlich Kolumbien. Also es ist immer wieder anders, als man glaubt. Und es sind immer wieder andere Stellen, die dann vor Ort zum Klingen kommen. Sicherlich auch was ganz anderes, als wenn wir das beispielsweise heute in Moskau oder in der Ukraine spielen würden.
Es geht ja auch um Musik, vor allen Dingen bei Ihrer Inszenierung. Und innerhalb des Stückes kommt es auch öfters vor, dass einige der Charaktere dann ein Lied singen oder ein Leierkastenmann kommt vor und so weiter. Sind Sie deshalb darauf gekommen, das als Musiktheater zu machen oder die Person, die das zunächst als Musiktheater konzipiert hat? Eignet sich das besonders zu so etwas?
Ja, das eignet sich insofern besonders. Also man muss wissen, Büchner ist ja mit 23 oder 24 Jahren gestorben, also sehr, sehr jung. Und er hat ein kleines, aber ein sehr großes Werk hinterlassen und dieser Wojciech ist Fragment geblieben. Das heißt, es sind 23 maschinengeschriebene Seiten, mehr ist das nicht, aber eine unfassbar komprimierte Sprache, die viel Luft lässt. Luft lässt unter anderem auch für Musik. Und wenn man dann eine so kongeniale und zu dem Büchner passende Musik und auch Songs hat, wie die von Tom Waits, dann kann man eigentlich nur zugreifen.
Wie ist denn diese Inszenierung entstanden? Erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr davon, denn die Regisseurin, die mit hier in Sydney zugegen sein wird, Frau Steckel, ist ja nicht diejenige, die ursprünglich diese Inszenierung konzipiert hat, so wie ich das verstehe.
Doch, die Inszenierung schon, aber die Grundidee zu sagen, Büchner, wir kombinieren Büchner mit Tom Waits, das war eine Idee von Bob Wilson. Und Bob Wilson ist jemand, der mit dem Thalia Theater wiederum seit langem verbunden ist. Und wir haben dann uns erlaubt oder haben uns um die Rechte bemüht, diese Grundidee in unserer Art neu und anders zu erzählen, aber eben auf der Basis dessen. Und da hat sich dann Jette Steckel mit ihrem Bühnenbildner ein Konzept überlegt, was mit dem Bob Wilson-Abend gar nichts mehr zu tun hat, außer eben, dass es diese Musik von Tom Waits gibt.
Wird die live auch aufgeführt, die Musik, oder kommt die vom Band?
Nein, die Musik kommt live, also da ist eine Band dabei, wird auch live gesungen von den Schauspielern. Und das sind ja keine Musical-Schauspieler, das Ganze ist auch kein Musical, es ist vielleicht auf der Grenze dorthin. Dem spricht entgegen die Rohheit des Textes, auch die Rohheit der Musik von Tom Waits, und dass wir das sozusagen nicht in dem Sinne, wie man das vielleicht vom Broadway kennt, auf solche, jedenfalls aus alteuropäischer Sicht, oberflächlichen Effekte hin gemacht haben, sondern versucht haben, dieser tragischen und traurigen Büchner-Textur trotzdem gerecht zu werden.
Im Original gibt es ja sehr viele verschiedene Szenen mit verschiedenen Locations, sagen wir. Sie haben das jetzt in Ihrer Aufführung, soweit ich das verstehe, denn ich habe ja noch nichts gesehen und unsere Hörer auch nicht, das alles auf ein riesengroßes Gitter verlegt, alle Szenen. Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erklären? Denn das sieht ja, das Bild, was man im Internet finden kann, sieht ja sehr aufregend aus. Die Schauspieler, die hängen alle sozusagen an einem großen Gitter, müssen dabei wahrscheinlich auch noch singen. Wie ein Trapez, ja, praktisch wie im Zirkus sieht das aus.
Ja,
ne? Wie kann man das reduzieren praktisch?
Ja, also da kann man viel dazu sagen. Also zum einen ist es in Mitteleuropa nicht die Tradition, anders als im Angelsächsischen, wenn in der Regieanweisung steht Kitchen, dass wir das dann in einer Küche spielen und das nächste heißt Wohnzimmer und dann bauen wir ein Wohnzimmer auf und das nächste heißt in einem Park und dann wird irgendwie Rollrasen ausgelegt. Das ist nicht die Tradition des mitteleuropäischen Theaters, sondern wir haben das sogenannte Regietheater. Das heißt, das ist selber macht selber Kreationen und das ist manchmal gut, manchmal nicht gut, aber bei Büchner, der sozusagen selber sich löst von dem, was man Naturalismus und fernsehspielhafte Bebilderung nennt, ist es geradezu gefordert, dass man nicht das einfach bebildert, sondern dass man eine eigene Setzung und assoziative Räume schafft. Und in dem Sinne haben wir ein Einheitsbühnenbild, das vielfältig benutzt wird. Es ist ein Trapez, es ist ein Gitter, es ist ein Dach, es ist eine Schräge, auf der man hochklettern muss. Es ist, der Mensch ist wie eine Ameise, kann man sich auch vorstellen, oder hängt wie eine Spinne da drin und versucht sich da seinen Weg zu bahnen und frei zu werden, oder er ist Gefangener der Situation. Also das hat viele, viele Assoziationen. Und tatsächlich ist es auch eine große sportliche Herausforderung, weil die Schauspieler da an Seilen oft hängen und dann spielen müssen und singen müssen und mit der Musik harmonieren. Und trotzdem muss sich das Ganze bewegen. Und das ist eine große Herausforderung für die Schauspieler, aber auch für die Technik und auch für das Sydney Festival, das überhaupt umzusetzen.
Vom 7. bis zum 12. Januar können Sie das Stück sehen in Sydney in den Carriage Works in Redfern. Und wer Karten haben will, der muss auf die Webseite des Sydney Festivals gehen. Ich sprach aber noch weiter mit Joachim Lux, denn als Intendant hat er zwar hier die Aufgabe, seine Truppe zu begleiten, aber er ist auch hier, um sich nach Künstlern umzusehen, die er zu einem großen Theaterfestival im Juni 2016 in Hamburg einladen kann. Darum geht es jetzt zunächst und danach sprechen wir auch noch über die Unterschiede in der Theaterlandschaft Deutschlands versus Australien oder eigentlich dem Rest der Welt. Denn in Deutschland gibt es einen Ansatz, für den es sogar immer wieder Anträge gibt, ihn unter den Schutz von UNESCO zu stellen. Dieses deutsche System, welches vorsieht, dass das Theater, welches in Deutschland ja zum Großteil staatlich finanziert ist, unabhängig vom Markt funktionieren soll, ist bedroht.
I fell into the ocean when you became my wife.
Ich bin doch ein schlechter Mensch. Geht doch alles zum Teufel!
Sie sind ja nicht nur in Ihrer Eigenschaft als Intendant des Theaters im Zusammenhang mit diesem Stück jetzt hier in Australien, sondern suchen auch nach Kontakten für ein Theaterfestival, was Sie veranstalten werden.
Ja.
Was ist da Ihr Eindruck von australischem Theater oder angelsächsischem Theater, vielleicht grober zusammengefasst, im Gegensatz zum deutschen Theater? Finden Sie da, was Sie brauchen?
Ja, das hoffe ich. Wir sind am Recherchieren und sind mit vielen Künstlern im Kontakt. Ich gebe zu, dass es nicht so ganz einfach ist, aber grundsätzlich nicht einfach ist, weil man möchte ja bei so einem, das Festival heißt Festival Theater der Welt. Das heißt, man möchte aus der ganzen Welt möglichst gute und möglichst inspirierende und auch unterschiedliche künstlerische Hervorbringungen zeigen. Und gleichzeitig müssen sie natürlich auch in Deutschland dann auf einen Resonanzraum beim Publikum treffen. Das heißt, man kann nicht sozusagen aus irgendwelchen nicht künstlerischen Gründen irgendwelche Dinge einladen, die dann in Deutschland nicht funktionieren. Das Problem ist ein bisschen, dass in Deutschland tatsächlich dieser angelsächsische Inszenierungsstil, Kitchen Sink und so weiter, fast völlig verschwunden ist und man sich auch nicht so richtig dafür interessiert. Und gleichzeitig will das Festival ja auch innovativ sein, also Sachen stützen und fördern, die in dem jeweiligen Land, also in dem Fall aus Australien, von Interesse sind. Ich habe jetzt gerade auch in China gesucht. Und ja, wir sind ja mit einigen Künstlern im Gespräch und wir sind gespannt, was daraus wird. Wir brauchen dafür auch finanzielle Unterstützung vom australischen Staat, Ausrufezeichen, weil das ist natürlich sehr, sehr teuer, künstlerische Dinge zu exportieren um den halben Erdball herum. Aber es ist auch aufregend, weil die Welt wird immer kleiner. Und ich glaube, wenn sich die Kulturen und die Künste nicht austauschen, dann wäre das ein großes Armutszeugnis in alle Richtungen. Und insofern bin ich optimistisch, dass wir da irgendwas finden werden, was uns interessiert.
Aber die Entscheidungen sind noch nicht getroffen, deswegen wollen Sie darüber sicherlich nicht sprechen.
Genau, die Entscheidungen sind noch nicht getroffen, sondern die fallen vielleicht in einem halben Jahr. Das Festival ist ja auch erst im Frühsommer 2017 und es soll in Hamburg im Hafen stattfinden, sodass wir auch noch ein kleines Thema haben, für das wir uns dann besonders interessieren. Und ja, irgendwann wird es in Sydney in der Zeitung stehen und die Leute können das dann lesen, was wir eingeladen haben.
Man könnte noch ein paar Sätze sagen zur Arbeitsweise des deutschen Theaters im Gegensatz zur Arbeitsweise hier in Australien. Aus der Sicht eines Professionellen, der es sein ganzes Leben lang betrieben hat, was ist da so der größte Unterschied und was bedeutet das dann auch für das Endresultat?
Der größte Unterschied ist der, dass beispielsweise das Thalia-Theater ist ein Theater mit 350 Angestellten. Das ist schon mal, ich glaube, aus australischen Perspektiven unfassbar viel. Wir sind vom Staat subventioniert. Das heißt, wir müssen nur sozusagen 30% ungefähr selber einspielen. Das ist wiederum innerhalb von Deutschland wahnsinnig viel, was wir selber einspielen. Aber umgekehrt bekommen wir 70% Subventionen. Das gibt es, glaube ich, hier eher nicht. Und warum ist das so? Weil man möchte einerseits ein Ensembletheater haben. Das heißt, wir haben 40 Schauspieler fest angestellt, die jeden Abend spielen, wo jeden Abend die Stücke wechseln, kein Ensuite-System. Und wir haben in Deutschland jedenfalls, das ist fast singulär, und es gibt immer wieder Anträge, das unter den Schutz der UNESCO zu stellen. Wir haben ein System, wo die Väter des Systems sich überlegt haben, sie möchten, dass es unabhängig vom Markt funktioniert. Also wir sollen nicht dem reinen Publikumsgeschmack, der Quote, der Ökonomie zum Opfer fallen, sondern wir sollen unabhängig davon künstlerische Arbeit machen können, weil nur dann ist es möglich, bedeutende Autoren, die unser gemeinsames Weltkulturgut sind, wie Shakespeare oder Molière, tatsächlich aufzuführen. Aus einer deutschen Sicht ist es völlig unerträglich eigentlich, dass man nach New York fahren kann und keinen einzigen Shakespeare sieht, sondern stattdessen Well-Made Plays mit den aktuellen Filmstars. Das ist für uns völlig unverständlich, sondern für uns gehört zur Kultur dazu, dass wir mit den Traditionen umgehen, dass wir sie pflegen, dass wir sie natürlich auch neu befragen und verwandeln, zerstören, dass wir alles Mögliche damit machen. Aber erstmal geht es darum, dass Kultur und Kunst nicht kommerziell ist und dass man sie vor dem Zugriff des kommerziellen Marktes schützen muss. Das ist übrigens auch ein politisches Thema, weil jetzt gibt es ja, weiß nicht, ob das in Australien bekannt ist, dieses sogenannte TTIP, also Freihandelsabkommen zwischen USA und, und Europa. Ja,
das betrifft auch die Künstler.
Genau, das betrifft die Künstler und es ist ein großer Kampf im Moment, zu versuchen, die Künstler von der Auslieferung an den Markt zu schützen.
Sie glauben also, dass ein Theater ein gewisses Repertoire haben soll und die Klassiker weiter aufführen, selbst wenn das Publikum das Wolzek-Stück von Büchner schon ein paar Mal gesehen hat, weil es einfach immer wieder neue Perspektiven dazu gibt, weil man es neu verstehen kann und weil es zu einem kulturellen zu einer kulturellen Sprache gehört. Oder
ja, es gibt eine Ikonografie in der Kultur, ja grundsätzlich. Also man würde ja zum Beispiel im Bereich der klassischen Musik nie darauf verzichten wollen, Beethoven, Mozart und Bach aufzuführen. Man würde im Bereich des Museums darauf bestehen, dass man auch eine Gauguin-Ausstellung oder eine Picasso-Ausstellung macht. Aber jetzt wiederum nicht nur Gauguin und Picasso, sondern natürlich auch Modernes. Aber das Moderne muss sich ins Verhältnis setzen zur Tradition und zur Historie, weil ohne das Bewusstsein von künstlerischen Sprachen, egal in welchem Bereich, ist Kultur gar nicht denkbar. Und insofern ist es, ja, ich glaube, tatsächlich völlig unverzichtbar, eben auch die kulturellen Traditionen im Bereich der Literatur, der Theaterliteratur, des Theaters überhaupt zu pflegen und mit ihnen umzugehen. Das gehört, also ich kann das gar nicht, ich kann begründen, warum es so sein muss, aber ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht denken kann, wie man glauben kann, dass sozusagen es reicht, das neueste Stück von David Mamet und von ich weiß nicht wem zu spielen. Nichts gegen diese Stücke, aber das reicht ja nicht aus. Also das ist ja dann irgendwann so, dann ist die Kultur wie die neueste Jeansmode, mal mit Schlag und mal ohne Schlag. Aber wenn keiner mehr weiß, wie ein Smoking aussieht, dann ist es ein bisschen traurig.
Schöner Vergleich, aber es geht ja immer aufs Geld zurück im Endeffekt, wenn das nicht finanziert wird von außen, vom Staat.
Aber oder das Geld, das Geld ist ja da. Es sind politische Entscheidungen, ob man sagt, man will das Geld haben oder nicht. Es gibt einen Kulturdezernenten in Deutschland, in München, der sehr renommiert ist. Und der hat den schönen Satz gesagt, na, ich fahre lieber über eine kaputte Straße in ein intaktes Theater, als über eine intakte Straße in ein kaputtes Theater.
Gespräch mit dem Intendanten des Thalia-Theaters in Hamburg, Joachim Lux, welches mit der Inszenierung von Jette Steckel von Georg Büchners Wojciech das Sydney Festival am 7. Januar eröffnen wird.